Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Jenny Tilker, Geheimagentin mit oberschlauen Ansichten zu Film, Musik, Gesellschaft. So schreibt sie es auf ihrer Website. Herzlich willkommen, Frau Tilker.
Hallo.
Ja, Frau Tilker, gerade gestern ist bekannt geworden, dass Sie bald in neuer Geheimmission sozusagen unterwegs sind. Sie werden ab August einen neuen Job bei der Berlinale haben. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und welcher Job ist es?
Ja, vielen Dank. Ich bin ab 1.8. die neue Leiterin der Sektion Perspektive Deutsches Kino bei der Berlinale. Und genau, das ist also auch keine Geheimmission, sondern ist jetzt ja öffentlich bekannt.
Haben Sie recht. Haben wir uns gefreut über die Nachricht. Wir sprechen gleich nochmal genauer drüber, auch über den Zustand des deutschen Films, den Sie ja dann vielleicht ein bisschen aufpolieren. Schön, dass Sie
genau.
Uns, ja. Also doch eine Geheimmission vielleicht.
Nein, aber genau, das wird passieren, genau.
Schön, dass Sie uns zuhören beim Sortieren der Themen, die dieser heutige Donnerstag bereithält. Ich freue mich drauf. Jenny Tilker ist mein Gast, sie ist Autorin und Publizistin und sie wird bald dort mitarbeiten, wir haben es gerade schon gehört, wo dieser Trailer immer zu sehen und zu hören ist. Sie wird ab August die Sektion Perspektive Deutsches Kino leiten bei der Berlinale. Da wird immer der beste deutsche Nachwuchsfilm prämiert. Frau Tilker, wenn Sie diesen Trailer hören, kriegen Sie da auch immer so Bauchkribbeln?
Total. Ich wollte gerade sagen, es macht mir total Stress, dieser Trailer. Tatsächlich, weil das für mich immer heißt, irgendwie, also ich habe ja auch jahrelang die Pressekonferenzen moderiert, unter anderem für einen Wettbewerb. Und da haben wir dann größtenteils die Filme auch wirklich dann live morgens gesehen. Danach dann sofort renne ich dann irgendwie in diese VIP-Lounge und moderiere da. Und das heißt immer, das ist bei mir mit sehr viel Stress verbunden, dieser Sound.
Ja, interessant. Also bei mir im Gegenteil als Zuschauerin, ja, so ein wohliges Kribbeln, ach, gleich kommt ein toller Film oder ein interessanter Film. Spannend, wie das unterschiedlich dann natürlich je nach Kontext funktionieren kann.
Ich nenne es einfach mal Eustress, ne? Also der positive Stress. Nicht Distress, sondern Eustress. Also dann kann man das vielleicht ganz gut umschreiben.
Ja, dann kriegen Sie bald ja noch mehr Eustress, wie Sie es nennen, weil Sie sich eben damit befassen können, welche Nachwuchsfilme in der Sektion Perspektive Deutsches Kino landen. Jetzt eilt dem deutschen Film ja nicht immer so ein guter Ruf voraus. Was würden Sie sagen? Wie steht es denn um den deutschen Film?
Also erstmal mache ich das natürlich auch schon länger kuratorisch, weil ich ja schon lange fürs Panorama auch mit auswähle. Und jetzt ist aber natürlich der Unterschied, dass ich eben auf deutsche Filme und erste und zweite Filme beschränkt bin und eben eine eigene Sektion dann zusammenstellen kann, also ein eigenes Programm in der Sektion zusammenstelle. Und der deutsche Film, den ich ja auch schon vorher fürs Panorama viel geguckt habe, weil viele Filme sich in mehreren Sektionen gleichzeitig bewerben, wenn die zur Berlinale wollen, ist natürlich toll, beziehungsweise ist genau wie in jedem anderen Land. Es gibt wahnsinnig viele Filme und es gibt ganz, ganz großartige darunter und es gibt auch viel Quatsch. So. Also das ist die Frage ist ja so ein bisschen, was ist das, was ist Quatsch und was ist gut? Und ich weiß es auch nicht. Ich kann auch nur sagen, wie meine Haltung dazu ist und kann begründen, warum ich was gut oder nicht gut finde. Gut ist ja kein Begriff, der ist nicht allgemeingültig, sondern subjektiv. So ist es nun mal. Aber ich weiß, also sicher weiß ich, weil ich mache das ja auch schon, wirklich schon lange, auch als Filmjournalistin, dass es wirklich fantastische, innovative, irre und wilde und irgendwie wunderbare, leidenschaftliche deutsche Filme gibt. Übrigens auch schon vorher. Gibt auch tolle Drehbücher und tolle Ideen und so. Und ich habe die Aufgabe jetzt, die ich am besten finde, in Zusammenarbeit mit anderen Leuten natürlich rauszusuchen und freue mich total drauf.
Wie kann ich mir das dann vorstellen? Setzen Sie sich dann wirklich ins Kino oder vielleicht auch an den heimischen Screen? Sie kriegen ja dann bestimmt Zugangslinks mit so einem Blog mit Kriterien und machen dann so Häkchen oder notieren sich Sachen oder ist das dann eher wirklich
Bauchgefühl? Nee, wir sichten normalerweise, also wir haben jetzt wegen Corona, haben wir die letzten beiden Jahre auch viel zu Hause gesichtet. Da habe ich übrigens auch eine Leinwand. Also ich sichte dann auch zu Hause auf der Leinwand und mit gutem Sound und so. Aber sonst sichten wir in so kleinen Kinos oder in so extra Sichtungsräumen und es ist ja so eine ganz komische und auch, also ich versuche die immer zu definieren, diese Mischung, aber es ist gar nicht so einfach. Was ist gut an einem Film? Es gibt ja diese Publikumsbindung, also es gibt einen emotionalen Zugang, den man irgendwie bekommen sollte, sodass man irgendwas an dem Film richtig gut findet, sich verliebt. Es muss gar nicht der Protagonist oder der Protagonistin sein oder ne, es kann auch die Musik sein oder irgendwas gefällt einem richtig gut. Bei mir ist das immer so, es geht erst emotional und dann analysiere ich, woran liegt das und versuche rauszukriegen, warum gefällt mir das so gut oder genauso, warum gefällt mir was nicht, warum finde ich, was funktioniert nicht. Und wenn ich das für mich analysiert habe, dann weiß ich, was an dem Film gut funktioniert und was mich daran beeindruckt oder wo ich eben sage, nee, da stimmt es nicht. Meinetwegen, wenn ich das Drehbuch zu sehr spüre in dem Film und immer denke, das ist jetzt aus Drehbuchgründen, aus dramaturgischen Gründen reingeschrieben, dann funktioniert das nicht gut. Wenn ich das überhaupt nicht merke, dann funktioniert es gut, weil ich mich fallen lassen kann. Und dazu kommen dann noch tausend andere Dinge. Also eben natürlich auch das Handwerk. Ein Film besteht aus 13 Gewerken. Die sollten eigentlich alle gut funktionieren, also von Kamera über Schauspiel und Licht und so weiter. ja, das ist so eine ganz komische Zusammenspiel. Man kann das nicht abhaken, wie so wie bei einer Wissenschaft. Ne? Das hat ja mit Kultur zu tun, also ist sehr emotional und sehr subjektiv.
Da gibt es natürlich ganz viele Filmemacherinnen, Filmemacher, die auch den Traum haben, da ihren Durchbruch zu haben. Ich kenne zum Beispiel einen, der ist mit seinem Film auch schon bei Perspektive Deutsches Kino gewesen und der erzählt immer, wie schwierig es ist, an Filmförderung zu kommen, genug Geld zusammenzukriegen und wie viel Herzblut und Zeit er dann wirklich in seine Projekte steckt, ohne zu wissen, ob die sich dann finanziell tragen, ob die überhaupt jemals dann realisiert werden können. Was würden Sie denn sagen, eben als dann neue Leiterin der Perspektive Deutsches Kino, muss sich da an der Filmförderung was ändern? Oder ist es gut, dass die so begrenzt ist, weil dann nur die Perlen durchkommen?
Nein, es muss sich ganz viel ändern. Das sage ich auch schon lange, beziehungsweise nicht nur ich, sondern da gibt es ja schon viele Forderungen in Sachen Förderung. Also sowohl, woran die gebunden ist, als auch für was sie überhaupt gezahlt wird. Aber erstmal habe ich ja als jemand, der dann die Filme auswählt, mit der Förderung nicht so viel zu tun. Ich kann natürlich da irgendwie mit so meine Meinung sagen. So, aber was ich da mache ist ja, oder machen werde, ist ja vor allen Dingen, oder ich versuche auf jeden Fall, Filmprojekte rauszuholen, die schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise es geschafft haben. Also ich sehe mich da eher, also wie gesagt, ich sage da gerne was zu, aber es ist nicht das in dem Augenblick nicht meine Aufgabe. Ich sehe mich da als eine Verstärkerin, also jemand oder ein Verstärker, jemand, der da sitzt und versucht, die Filme so zu zeigen im Rahmen eines internationalen A-Festivals, was die Berlinale ja ist, versuche ich deutsche neue Filme, erste und zweite Filme so zu zeigen, dass die halt international auch wahrgenommen werden, also gleichzeitig mit der Wahrnehmung in Deutschland. Einerseits finde ich, muss ich versuchen, daran zu arbeiten, dass Deutsche ihre eigenen Filme anders wahrnehmen. Ne? Also es liegt ja auch an uns, an Rezipienten und Rezipientinnen, dass wir halt auch gewillt sind, deutsche Filme überhaupt zu sehen und auch reinzugehen. Die Kinos müssen die zeigen oder sie müssen irgendwie zugänglich gemacht werden. Und andererseits möchte ich gerne, dass diese deutschen Filme auch international gesehen werden, dass Programmer aus anderen Ländern die auch sehen. Es ist für ein Deutsches, ist ja kein Hinderungsgrund, dass ein Film deutsch ist. Der kann ja auch auf der ganzen Welt gezeigt werden. Wir gucken uns ja auch anderssprachige Filme an. Das würde ich versuchen hinzukriegen. Obwohl das jetzt vollmundig gesagt ist. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber so sehe ich da meine Aufgabe. Ich versuche einfach, die besten Filme, wo ich begründen kann, warum die so gut sind, möglichst allen Leuten zu zeigen, sodass alle begeistert sind.
Also viel Eustress bei den Filmen sozusagen.
Oh ja, oh ja, oh ja.
Sie waren ja vorher vor allem freitätig, hatten unglaublich verschiedene Auftraggeberinnen, Auftraggeber, verschiedene Jobs, als Kritikerin, als Publizistin, als Moderatorin gearbeitet. Jetzt kommt da eine Festanstellung. Ist Ihnen da auch ein bisschen mulmig bei?
Das ist tatsächlich nicht fürs ganze Jahr die Festanstellung, also die Anstellung. Und ich bleibe Journalistin. Und deswegen ist mir das nicht so besonders mulmig. Ein bisschen schon. Ich finde es schade. Ich muss einige Sachen natürlich absagen, einfach aus Zeitgründen. Werde also reduziert als Journalistin noch arbeiten, aber ich bleibe Journalistin. Also ich bin nicht das ganze Jahr für die Berlinale da, sondern nur ein paar Monate. Und also das weiß ich nicht. Das ist für mich ganz komisch, weil ich immer frei war. Aber bei so einer Sache lohnt sich das dann auch. Also das würde ich mal sagen. Das ist irgendwie, das ist ja nur eine Frage der Bezeichnung. Ja? Also es geht ja darum, was ich mache.
Im jüngsten Entwurf der Abschlusserklärung des bevorstehenden EU-Gipfels heißt es, der Europäische Rat hat beschlossen, der Ukraine und der Republik Moldau den Status eines Kandidatenlandes zu verleihen. Und Olaf Scholz hat das am Abend in seiner Regierungserklärung auch nochmal bekräftigt.
Und Emmanuel Macron, Klaus Johannes, Mario Draghi und ich haben unisono klargestellt, die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Deshalb werde ich mich auch beim Europäischen Rat morgen und übermorgen mit allem Nachdruck dafür einsetzen, dass die gesamte EU geschlossen Ja sagt.
Ja, und dieser EU-Gipfel, von dem Olaf Scholz am Abend eben gesprochen hat, der startet heute Nachmittag, 15 Uhr, und sollte eigentlich nichts mehr dazwischen kommen. Ein historischer Moment, Jenny Zilker?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist natürlich eine wichtige Geste. Und das ist also eine ganz wichtige Nachricht. Trotzdem ist ja dieser Beitrittsstatus erstmal, heißt ja noch nichts. Es kann ja auch immer Jahrzehnte dauern. Ne? Das wissen wir ja auch. Insofern ist es tatsächlich erstmal eine Geste, aber eine wichtige, ja.
Ja, und jetzt haben wir es gehört, es sollen Moldau und Ukraine den Beitrittsstatus bekommen. Und ein Land, das aber vorher eigentlich immer im gleichen Atemzug mitgenannt wurde, war Georgien. Das wurde eben als potenzieller EU-Beitrittskandidat immer wieder auch dann da aufgelistet. Und Georgien ist jetzt quasi raus, ist jetzt erstmal, wird nicht zum EU-Beitrittskandidat. Und der Literaturwissenschaftler Sal Andronikashvili, den hatten wir heute Morgen im Interview, der ist in Georgien aufgewachsen und der bewertet das so.
Wenn Georgien jetzt einen Kandidatenstatus nicht bekommt. Es kann durchaus sein, und das wäre Albtraum für sehr viele Menschen in Georgien, für die absolute Mehrheit, dass Georgien sozusagen jenseits des neuen eisernen Vorhangs kommt und in einem geopolitischen Raum mit Russland bleibt. Das würde das Ende Georgiens bedeuten.
Also er spricht da ganz klar von diesem neuen eisernen Vorhang und Georgien, was möglicherweise dahinter verschwindet. Teilen Sie diese Einschätzung, diese Sorge?
Ja, also ich kann das natürlich nachvollziehen. Also die demonstrieren ja auch da, glaube ich, alle wie wild und wollen eben auch, dass sie eben nicht da verschwinden. Das ist halt das Problem gerade, dass irgendwie diese EU jetzt allein, also ich bin großer Fan von der Idee, dass wir alle, die wir da zusammen auf einem Kontinent leben, auch zusammen ein System haben und teilen. Aber natürlich verstärkt das dann auch die Differenz quasi zu dem, der nicht dabei ist. Also dass einerseits versucht man das hier möglichst irgendwie friedvoll zusammenzubringen und eine große Gruppe von Ländern zu kriegen, die miteinander Handel treiben und überall die gleichen Bedingungen und Rechte und so weiter herrschen. Auf der anderen Seite wächst damit dann immer die Differenz zum anderen oder zum Fremden. Und das ist natürlich ein Problem, ja. Und deswegen auch die meinetwegen Gefahr einer Auseinandersetzung mit den Leuten, die halt nicht dabei sind.
Würden Sie aber sagen, die EU ist grundsätzlich fähig, noch größer zu werden? Ich meine, wenn man sagt, ihr seid jetzt Beitrittskandidat, dann muss man ja eigentlich auch eine Perspektive aufzeichnen. Das wird ja jetzt in diesen Tagen viel diskutiert, ob das eben eigentlich eher ein Symbol ist. Aber wenn wir jetzt eben schauen, mit 27 Mitgliedstaaten ist die EU schon groß. Es gibt schon immer ein Problem, Konsens zu finden, einstimmige Entscheidungen, auf denen die EU eben ja zum großen Teil fußt nach diesem Konsensprinzip. Also denken wir an Ungarn, denken wir auch an Polen in anderen Zusammenhängen. Also ist es da nicht eigentlich auch total kurzsichtig zu sagen, ja, die EU wird jetzt zu einem Symbolwerteschutzschirm, der aber eben eigentlich gar nicht technisch größer werden darf?
Aber wie soll man es denn sonst machen? Man kann ja nicht plötzlich sagen, die jetzt nicht. Also wie gesagt, andere Länder irgendwie, Albanien, Türkei und so weiter, Serbien, Kosovo, die sind auch schon ganz lange Kandidaten. Und warum soll man, erstmal kann es nicht wirklich unendlich wachsen, weil wir wissen, dass es begrenzt ist. Es gehören eben nur die Länder, die auch in Europa sind, zur EU. Deswegen kann man das sowieso nicht unbegrenzt ausweiten. Und zweitens weiß ich auch nicht, warum man das nicht machen sollte. Also ich sehe eher die positiven Aspekte. Mir geht es vor allen Dingen um Sachen wie Menschenrechte. Ich finde immer dann, wenn die Länder, die beitreten möchten, ein Problem meinetwegen haben mit ihrem Umgang mit Homosexualität oder solchen Geschichten oder Umgang mit Minderheiten und so weiter und sich daraufhin dann dahingehend ändern, ihre Gesetze ändern oder neue Gesetze aufnehmen und so, dann ist das doch eine gute Sache. Ja? Also es geht ja darum, dass es halt, dass alle Länder, die dann dazugehören, auch tatsächlich ähnliche, ich hoffe mal, gerechte Gesetze befolgen. Und das finde ich wiederum einfach eine gute Sache.
Und alle, die dann eben irgendwann die Kopenhagener Kriterien erfüllen für eine Mitgliedschaft, genau, die dürften dann ja auch beitreten. Also da geht es um, Sie haben es gesagt, stabile demokratische rechtsstaatliche Institutionen, auch wettbewerbsfähige Marktwirtschaften gehören dazu. Es gibt ja aber eben auch andere Vorschläge, zu sagen, gut, die EU soll nicht weiter aufgebläht werden, um das jetzt mal so negativ zu formulieren, sondern Macron zum Beispiel spricht von einer europäischen politischen Gemeinschaft. Die würden die Nachbarländer bilden, die dann eben auf absehbare Zeit keine Mitglieder werden können. Oder es gibt auch Vorschläge für eine sogenannte assoziierte Mitgliedschaft, also so eine Art Mitgliedschaft Light. Wäre das nicht ehrlicher? Also das wäre ja der Anreiz, den Sie gerade angesprochen haben, sich zu bessern, irgendwie die Menschenrechtslage vielleicht zu verbessern da. Aber es wäre einfach auch ganz ehrlich gesagt, ja, ihr seid eben ja ein Mitglied, das eine leichte Mitgliedschaft ausüben
könnte. Der Freundeskreis der EU wäre das dann, ne? So nennt man das ja immer bei so anderen Organisationen, wenn es dann irgendwie Mitglieder und es gibt den Freundeskreis. Ja, keine Ahnung, also ich muss es glücklicherweise nicht entscheiden und kann auch wirklich nicht viel sagen über die Problematik, die diese ganze Marktwirtschaft mit sich bringt. Also ich kann es immer nur als Secondhand sagen, so wie, also ich kriege es auch nur mit in den Nachrichten und glaube, dass das problematisch ist, aber ich als Mensch finde ich schon, dass wir versuchen sollten, tatsächlich eine Gemeinschaft zu werden, ja, also eine Union zu werden. Und ich bin sowieso dafür, dass wir eine Weltunion wären, weil wir sind ja, es gibt ja nur ein Wir, es gibt nicht wir und die, es gibt immer nur ein Uns, ja. Und ich weiß aber, dass das nicht geht. Aber bei der EU, finde ich, ist es ja so viel, dass es auch nicht verlangt. Ja. Also, so extrem unterscheiden sich die Länder dann auch wieder nicht von den Menschen her. Also ich kann es nicht anders sagen. Also ich bin da zu wenig irgendwie marktwirtschaftliche Politikerin, als dass ich das nicht so, ne? Ich kann das immer nur vom Menschenstandpunkt aus sehen.
Jenny Zilker ist mein Gast heute Mittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Journalistin und, wir haben es gehört, bald Berlinale-Mitarbeiterin. Und wir haben auch noch zugeschaltet unsere Hauptstadtkorrespondentin Ann-Kathrin Büsker. Die kümmert sich um Energiepolitik-Fragen und sie ist heute ziemlich gut beschäftigt. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte für heute Vormittag nämlich spontan ein Pressestatement anberaumt und der hat wegen der angespannten Gaslieferungslage die sogenannte zweite Krisenstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Ann-Kathrin Büsker, klären Sie uns auf, was genau bedeutet das?
Ja, wir sind jetzt in der sogenannten Alarmstufe, die dann ausgerufen wird, wenn eine Störung der Gasversorgung vorliegt. So steht es in der Definition. Es gibt dann noch eine dritte Stufe, die Notfallstufe. Die würde dann darauf hinauslaufen, dass Gas konkret zugeteilt wird durch die Bundesnetzagentur. Soweit sind wir noch nicht. In dieser sogenannten Alarmstufe, da wirken noch Marktkräfte. Das heißt, jeder bekommt am Ende auch Gas am Markt. Und sie ist so ein bisschen Grundlage für, ich sag mal, Einsparmaßnahmen. Etwa das, was das Wirtschaftsministerium jetzt in Sachen Ersatzkraftwerke plant, also die Kohlekraftwerke aus der Reserve zu holen, um Kohle statt Gas zu verstromen. Die Aussage dieser neuen Stufe, die lässt sich im Prinzip auch in einem kurzen Satz zusammenfassen.
Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland.
So hat es nämlich Wirtschaftsminister Robert Habeck am Vormittag beschrieben.
Jenny Zicker, wenn Sie das hören, Gas als knappes Gut, Alarmstufe Gas, wie sieht Ihre Reaktion darauf aus? Klingt ja fast wie ein Filmtitel.
Genau, Alarmstufe Rot, Alarmstufe Gas. Nee, das war ja zu erwarten. Ich habe das natürlich genauso mit beobachtet und das ist jetzt nicht überraschend. Und wie gesagt, der positive Effekt dieser ganzen Misere ist ja das Bewusstwerden, dass wir unbedingt sparen müssen. Und zwar schon auch vor dem Angriffskrieg und so weiter, also vor diesen ganzen Konsequenzen. Es muss gespart werden, weil sowieso viel zu viel verbraucht wird und es wird viel zu viel Gas verstromt und viel zu viel Strom verbraucht. Und ich spreche jetzt von den Privathaushalten, was anderes kann ich ja sowieso nicht sagen. Und das wird, glaube ich, dann durch so ein Wort wie Alarmstufe vielleicht noch mal klarer.
Ann-Kathrin Büsker, Russland drosselt die Gaslieferung. Das ist ja jetzt schon ein bisschen bekannt. Das ist keine ganz neue Nachricht. Warum jetzt heute dieses auch spontan einberufene Statement? Wie schätzen Sie das ein?
Na, es hat sich so ein bisschen tatsächlich abgezeichnet. In den letzten Tagen medial war viel darüber berichtet worden, dass die Alarmstufe kommen würde, eben weil ja seit letzter Woche der Gasfluss aus Russland gedrosselt ist. Und die Bundesnetzagentur hat sich jetzt schlicht ein paar Tage Zeit genommen, das Ganze mal durchzurechnen, ist verschiedene Szenarien durchgegangen und kommt eben zu dem Schluss, dass derzeit so wenig Gas nach Deutschland kommt, dass es unwahrscheinlich ist, dass es gelingt, die Gasspeicher bis zum Winter zu füllen. Die stehen im Moment bei 58% und wir brauchen, so die Sichtweise der Politik bzw. der Bundesregierung, eben mindestens 90% im November, damit wir über den Winter kommen, falls dann die Lieferungen ausbleiben sollten. Im Moment kommen ja nur 40% des regulären Gases über die Nord Stream 1 Pipeline. Russland hat das gedrosselt aus politischen Gründen, so sagt es Wirtschaftsminister Habeck. Und am 11. Juli stehen reguläre Wartungsarbeiten an. Dann kommt voraussichtlich über 10 Tage hinweg gar kein Gas nach Europa, nach Deutschland. Und die Frage ist immer noch, kommt danach wieder Gas? Es könnte durchaus sein, dass Wladimir Putin entscheidet, dass er diese Wartungsarbeiten dann eben auch zum Anlass nimmt, kein Gas mehr nach Europa zu schicken. Der Wirtschaftsminister betont, dass wir in einer ökonomischen Auseinandersetzung mit Russland uns befinden und Energie eben als Waffe eingesetzt werde. Und aktuell in dieser Situation, also heute, haben wir genügend Gas, um alle Bedarfe zu bedienen. Aber wenn die Heizperiode beginnt, dann sieht es eben anders aus. Und deshalb hat das Füllen der Speicher eben im Moment absolute Priorität. Deshalb jetzt diese Alarmstufe.
Jenny Zicker, Sie haben ja gerade selber schon gesagt, dieser Begriff Alarmstufe, der könnte wirklich auch zu erhöhter Aufmerksamkeit führen. Das Bundeswirtschaftsministerium versucht ja schon seit ein paar Tagen mit einer Kampagne, mit einer Energiesparplakatkampagne auch die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen für dieses Thema. Ich habe hier mal ein Plakat mitgebracht. Da steht drauf, liebe Duschfans, ein Energiespar-Duschkopf spart 30% Energie für Warmwasser. Und da ist so ein duschendes Kind abgebildet. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Strategie, um eben für dieses Thema zu sensibilisieren? Sie lachen schon.
Ja, weil ich habe auch gedacht, welche Werbeagentur hat denn diesen geilen Claim 80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel sich ausgedacht? Das ist natürlich alles richtig, aber es ist natürlich kein Claim, der so richtig zieht. Ich habe überlegt, also wie gesagt, ich bin auch vielleicht einfach so alt, dass ich das deswegen noch denke, dass es funktionieren könnte, aber müsste vielleicht eher so etwas griffigere Slogans haben, so wie früher Trimm dich, ne? Also sowas wie sei klug, fahr Zug oder wir machen Putin Beine, Wäsche auf die Leine oder irgendwie sowas, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass natürlich ist diese ganze Kampagne wahnsinnig wichtig und sehr, sehr richtig und wie Habeck auch sehr richtig immer sagt, wir haben das viel zu lange versäumt. Also ne, wir haben also die ganzen letzten Jahrzehnte mit Energie umgegangen, als gäbe es keinen Morgen und wir sehen, der Morgen ist schon da. Von daher haben wir das auch verdient sozusagen, uns damit auseinanderzusetzen. Aber nach oben hin ist bestimmt noch Luft bei dieser ganzen Kampagne. Ich glaube, man kann das noch tiefer verankern über alle Kanäle. Weiß nicht, ob Plakate da was bringen. Also, ne, also man muss das, vielleicht wird das ja auch schon getan, das hoffe ich mal. Der Ansatz ist schon richtig. Ich erwarte nur noch viel, viel mehr. Das muss uns viel mehr in Fleisch und Blut übergehen.
Ja, darf ich da ganz kurz einhaken vielleicht? Weil ich glaube, die Schwierigkeit ist ja auch immer bei solchen Kampagnen, wie bevormundend macht man es? Weil gerade solche Sachen, die in den privaten Lebenswandel eingreifen, werden natürlich immer auch als der erhobene Zeigefinger wahrgenommen. Wir haben das jetzt erlebt, auch als Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, den Vorstoß gemacht hat, mit Blick auf die Absenkung der vorgeschriebenen Temperatur in Wohnräumen. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Gesetzgeber nicht vorschreiben kann, wie warm jemand seine persönliche Wohnung macht, weil das, ne, den Regler hat jeder selber in der Hand und das kann auch der Vermieter nicht vorschreiben. Aber man kann natürlich gesetzlich sozusagen die Mindestvorgaben senken für den Wohnraum und auch für Büroräume beispielsweise. Und schon da ist direkt so eine Abwehrreaktion entstanden, auch von politischer Seite. Oh, jetzt sollen die Bürgerinnen und Bürger zum Frieren gezwungen werden politisch. Also solche Maßnahmen, Kampagnen haben immer auch so eine Kehrseite, dass sich Menschen dann schnell bevormundet fühlen. Und ich habe schon den Eindruck, dass das Wirtschaftsministerium genau das vermeiden will. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, auch durch die neue Alarmstufe werden jetzt Preise steigen. Es wird jetzt ja noch nicht Gebrauch gemacht von diesem Preisanpassungsmechanismus, der laut Energiesicherungsgesetz da wäre, wo dann sämtliche Verträge irgendwie hinfällig wären und die Versorger ihre Kosten 1:1 weitergeben können. Das heißt, Verträge behalten im Moment noch ihre Gültigkeit, aber der Preis am Markt steigt natürlich und das werden auch Verbraucherinnen und Verbraucher im Privatbereich merken. Und allein schon über dieses Preissignal könnte eigentlich auch ein Anreiz geleistet werden, tatsächlich mal was zu tun. Es muss ja nicht nur der neue Duschkopf sein, der bringt am Ende, für jeden am Ende nur ein bisschen. Habeck hat heute auch nochmal diese hydraulische Überprüfung der Gasheizung ins Spiel gebracht. Da könne man auch noch was rausholen. Also am Ende ist es eine Vielzahl von kleinen Maßnahmen und wie er es beschreibt, eine kollektive Kraftanstrengung, die wir nur gemeinsam schaffen werden.
Die Publizistin Ferda Attermann, die beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Diskriminierung und sie soll jetzt deswegen die neue Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes werden. Diese Nachricht ist jetzt nicht ganz neu, die ist schon ein paar Tage alt. Was seitdem aber sich immer wieder erneuert oder vielleicht auch nicht erneuert, aber zumindest anhält, ist die Diskussion darüber. FDP und Union zum Beispiel werfen ihr vor, in einer Kolumne vor einigen Jahren die Bezeichnung Kartoffel für Deutsche verteidigt zu haben. Das finden die nicht witzig. Die Grünen stellen sich klar hinter sie. Auch Armin Laschet gratuliert ihr zur Berufung. Für ihn hat sie früher mal Reden geschrieben. Und wir möchten uns mal anschauen, wie dieser mediale Mechanismus funktioniert, der dieses Thema so groß macht, der diese Personalie so groß macht in diesen Tagen. Und wir wollen uns das anschauen mit Jenny Zilker, mit meinem Gast heute Mittag, und mit Busa Thiam, einer Kollegin, die sich heute diese medialen Mechaniken ein bisschen anschaut. Frau Thiam, können Sie uns erstmal einen Einblick geben, wer sich da in dieser, ja, ich nenne es mal Debatte in Anführungszeichen, wie positioniert?
Ja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Kritik kommt vor allem von der FDP, aber auch der Unionsfraktion. Der Parlamentschaftsgeschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Stefan Müller, der hat zum Beispiel von einer krassen Fehlbesetzung einer linken Aktivistin gesprochen. Und weiter, Attermann sei vor allem mit verbalen Ausfällen gegenüber Menschen ohne Migrationshintergrund aufgefallen. Sie haben es da gerade schon angesprochen. Die Kritik über die Bezeichnung Kartoffel für Deutsche ohne Migrationshintergrund, die sie ja verteidigt hatte. Extremismus-Expertin Heike Kleffner sagt dazu, dass gerade die Kritik aus Union und FDP leiser sein müsste, denn Diskriminierung bezieht sich auch auf ihr Klientel. Und positiv aufgefasst wird die Nominierung von PolitikerInnen von SPD und den Grünen, die unterstützen das Ganze. Und dann gibt es natürlich auch zahlreiche Meldungen aus dem Netz, sowohl von Journalisten als auch der Gesellschaft.
Ja, und Frau Zilker, wenn Sie sich das anschauen, auf wie vielen Kanälen da diskutiert wird, auf wie vielen Kanälen auch schon der Tenor ist, Frau Attermann ist da vielleicht nicht die Richtige. Wie geht's Ihnen damit, mit diesen Fragen, ob Attermann die Richtige ist, bevor sie überhaupt inhaltlich in diesem Job beginnen konnte? Verdeckt das nicht, dass es hier um ein Thema geht, das sehr, sehr viele Menschen betrifft, also die Diskriminierung im Alltag? Es gibt gerade nur einen Anlass. Gerade gestern haben JournalistInnen vom Radio Bremen den Sternpreis, ehemals Henry-Nannen-Preis, bekommen. Die haben belegt, dass eine Bremer Wohnungsbaugesellschaft gezielt keine Wohnungen an Menschen mit Migrationsgeschichte vergibt. Also verdeckt diese Debatte um die Personalie das eigentliche Thema?
Wir schieben ja gerade das Verdecken weg mit unserem Gespräch hier. Da bin ich ja auch sehr dankbar. Also wir reden ja auch gerade drüber und wollen das genauer differenzieren. Ja, natürlich, das ist ärgerlich. Und das ist natürlich auch Parteipolitik, sich dann so laut aufzuregen. Von der FDP sind das ja gar nicht so viele, die sich dagegen gestellt haben. Aber die waren halt relativ laut und haben es auch gar nicht gut begründet. Also außer dieser Kartoffelgeschichte, die ja auch so ganz albern ist, weil das eine Kolumne ist, die Bezeichnung reflektiert. Ja, also sie sagt ja gar nicht, ich nenne alle Deutschen Kartoffeln, sondern sie denkt darüber nach. Und das macht sie auch sehr unterhaltsam und sehr klug, finde ich. Ich mag ihre Texte eh sehr gerne. warum sich Deutsche mit diesem Begriff auseinandersetzen sollten oder wie man darauf reagieren könnte und wie man auf andere ehemalig vielleicht mal als Beleidigung, aber eben dann eben doch nicht mehr so benutzten Begriffe umgehen sollte. Kartoffel ist ja so ein, ich glaube, die Kritik ist immer, dass es ja aus einer Weltkriegszeit kommt und da hat man halt irgendwie ganz klar das für den Feind benutzt, aber das ist irgendwie, finde ich, auch trotzdem noch ein sehr harmloses Wort für Deutsche. Also ich würde mich von Frau Atermann gerne Kartoffel nennen lassen, das ist für mich längst ein Geusenwort, also ein Wort, was diese Dysphemismus-Tretmühle durchlaufen hat, ne? Also das ist gar nicht mehr negativ gemeint, ich finde, das ist ein ganz schönes Wort, finde die Diskussion quasi echt ein bisschen lächerlich, die da als, also wenn das als Argument gilt, dass das eine Beleidigung ist oder dass ein verbaler Ausfall ist, das ist wirklich Quatsch. Da würde ich jetzt auch gerne mal verbal ausfallen werden. Mache ich natürlich nicht.
Das ist sehr nett von Ihnen. Wir sind ja auch ein seriöser Sender. Aber genau. Busatiam, um da nochmal auch ein bisschen den Blick zu weiten. Die Journalistin Heike Kläffner, die hat in der Taz ein Interview gegeben heute. Die bezeichnet diese Angriffe auf Ferda Atermann als Kampagne. Also gerade das, was wir auch gerade besprochen haben. Mhm. Eben wirklich auch gezielte Angriffe. Warum nutzt sie dieses Wort?
Ja, die Extremismus-Expertin, die sieht da verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen und bespricht da einmal das Netz und sagt, dass die Debatte hauptsächlich bewusst von einer Gruppe aus SpalterInnen geführt wird, die gezielt misogyne, rassistische und antimuslimische Vorurteile verbreiten. Auch prominente Accounts, wie beispielsweise der von Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, heizen diese Kampagne an und das Muster sieht dann so aus. FollowerInnen, Fake-Accounts und Trollarmeen spitzen die Botschaft zu, verkürzen, ergänzen Falschbehauptungen und dann ja, bleibt nur noch gefährlicher Hass und Hetze übrig. Ziel ist es also, die Person zu beschädigen, weit weg von einer kontroversen demokratischen Debattenkultur. Und diese Dynamik, die kann natürlich gefährlich werden. Und dazu kommen dann auch noch klassische Medien. Allein die Welt veröffentlichte in den vergangenen Wochen mehr als 10 Artikel über Atermann. Sie sei eine Fehlbesetzung, die Ampel betreibe Identitätspolitik, die künftige Antidiskriminierungsbeauftragte diskriminiere selbst und spalte so die Gesellschaft. Und auch da meint sie, Online-Kampagnen haben das Ziel, soziale Dienste zu beeinflussen. Also zum Teil ist es deren Geschäftsmodell, da geht es dann ums Clickbaiting und das funktioniert vor allem über Emotionalität. Und da geht es dann auch um einen Domino-Effekt, also nicht nur das jeweilige Hassobjekt soll mit Schmutz beworfen werden, sondern auch alle, die sich positionieren sollen, eingeschüchtert werden.
Die Wahl von Ferda Atermann, die sollte eigentlich nächste Woche stattfinden. Die ist jetzt auf Juli verschoben worden. Der Bundestag muss eben sie noch bestätigen. Frau Zilker, eine gute Reaktion, weil es dann wieder ruhiger ist oder genau das falsche Signal, weil man dann jetzt vor dieser, wir nennen es Kampagne, einknickt?
Naja, es ist ja so, dass tatsächlich angeblich das ja auch so ein Formfehler so ein bisschen war. Sie hätte sich irgendwie erst da vorstellen müssen und dann hätte man sie erst vorschlagen können. Ich glaube, sie macht das aber jetzt alles richtig. Sie spricht ja mit allen Leuten. Sie war bei der FDP und hat mit denen gesprochen. Also sie stellt sich überall vor. Das Verschieben hängt natürlich damit zusammen. Aber auf der anderen Seite, das wird sie jetzt auch hoffentlich nicht schwächen. Die kann sich dann trotzdem wählen lassen. Also das ist ja wirklich nur eine Verschiebung. Und ich weiß nicht, wenn die Gemüter da so erhitzt sind, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, das dann wirklich alles ganz deutlich und transparent zu machen und zu sagen, okay, dann spreche ich jetzt erst mit euch und dann spreche ich mit euch und dann überzeuge ich euch davon, dass ich die Expertise habe, weil die Expertise bringt sie ja definitiv mit. Das kann man ja nicht wegleugnen. Also wenn jemand geeignet ist, dann ist sie das. Und von daher, ja, Hauptsache, das klappt dann auch.
Frau Zilker, bitte ergänzen Sie mal diesen Satz. Nett ist die kleine Schwester von...
Das darf man auch wieder nicht sagen, das Wort.
So, ich wollte Sie jetzt auch nicht verleiten, ja. Kraftausdrücke im Kulturprogramm zu verwenden.
Also Punkt, Punkt, Punkt.
Genau, oder,
kann ja, ja.
Oder wie wir als Kinder immer sagen durften, Scheibenkleister.
Ja, genau, Scheibenkleister. Nett sind sie alle, ne? Das ja, ist so das, was mir da vorzu einfällt. Das stimmt ja auch.
Das stimmt. Und das trifft vielleicht auch schon ganz gut das Thema ins Herz, was wir jetzt besprechen wollen. Die Stadt Hattingen in NRW, die sagt nämlich, wir wollen dieses Wort nett aus der Langweiler-Ecke holen. Die Stadt kooperiert dafür mit der Gesellschaft für deutsche Sprache. Die machen eine sogenannte Wortpartnerschaft und wollen eben das Wort nett ein bisschen aufpolieren. Wie finden Sie das? Kann das Wort nett weniger langweilig werden durch sowas?
Vielleicht wird die Stadt Hattingen etwas weniger langweilig durch die Kampagne. Entschuldigung, also ich bin selber gebürtig der Niedersächsin. Auf jeden Fall, ja, das Wort nett, ich finde es immer gut, sich mit Sprache zu beschäftigen. Ich bin ehemalige Linguistin. Ich finde das, also ich habe Linguistik studiert ein paar Semester und finde das immer total spannend, wie sich Worte verändern. Das hatten wir gerade schon mal ganz kurz mit dieser Dysphemismus- oder Euphemismus-Tretmühle. Also Worte verändern sich, werden anders benutzt. Das ist irgendwie immer interessant und das war auch übrigens immer schon so, ne? Also wir sprechen schon lange nicht mehr so wie im 17. oder 19. oder 12. Jahrhundert. Jahrhundert. Also Sprache war immer schon mit kulturellen und sozialen Veränderungen ganz extrem verstrickt. So viel auch zum Thema Gendern. Und das verändert unsere Sprache ja so enorm. Das hat sich immer schon doll geändert. Und das ist auch gut und richtig so, weil Sprache ja Denken generiert, zumindest zum Teil. Und das Wort nett ist tatsächlich so ein bisschen lahm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das was nützt, wenn eine Stadt sagt, oh, wir machen ja dieses lahme Wort, wollen wir wieder aufwerten? Man könnte sich auch einfach ein aufregenderes Wort suchen. Ne? Aber ja, also vielleicht hat die Agentur, die da Hattingen beraten hat, auch diesen geilen Slogan 80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel sich ausgedacht. Man weiß es ja nicht. Vielleicht also ich habe nichts dagegen. Weiß jetzt nicht, ob ich deswegen dann eher nach Hattingen fahre. Aber ich finde, ich freue mich, wenn die versprechen, dass sie alle nett sind da, dann finde ich das natürlich gut.
Ja, die Stadt Hattingen sagt, wir bekennen uns selbstbewusst dazu, nett zu sein. Und die verbinden das mit Aktionen. Also an jedem dritten Samstag gibt es eine kleine Überraschung und Aufmerksamkeiten für Kundinnen und Kunden in Hattingen. Auch Gäste sind da natürlich gemeint. Es können dann so kleine Geschenke sein, kreative Aktionen zum Mitmachen. Es gibt dann auch Merch, also Sticker mit nett hier, Liegestühle mit nett hier, Bierdeckel mit nett hier. Und ich würde ja mal sagen, Hattingen ist eigentlich ziemlich schlau, weil die schaffen es, dass wir hier im bundesweiten Radioprogramm über sie sprechen. Nett.
Ganz genau, das sage ich ja. Also vielleicht ist diese Agentur dann ja doch nicht so doof. Ja klar, das ist der Grund, auch warum sie das machen. Und ich finde das alles überhaupt nicht verkehrt. Also wie gesagt, das wird trotzdem nicht mein Lieblingsbeschreibungswort. Also nett wäre so ein Wort, genau wie spannend oder dass ich meinen Studierenden, habe lange Journalismus unterrichtet, rausstreiche und sage, was meinst du denn damit? Bitte etwas konkreter, erschaff ein Bild, ja. Weil das sind so Worte, die so viel und auch nichts sagen können. Das sind so wirklich Aussagen. Ich meine, das ist ja auch, das sagt der Hattingen, ist ja auch der Grund, warum sie das irgendwie aufwerten wollen. Sie wollen es mit was verbinden. Ich glaube jetzt nicht, dass es so funktionieren wird, dass in 10 Jahren alle beim Wort nett sofort sagen, oh, so wie Hattingen. Das ist ja auch die Stadt, die so nett ist. Das wird nicht passieren, aber na, sollen sie machen. Im Endeffekt ist es eine Werbekampagne der Stadt, sollen sie ruhig machen, ob sie nun gelingt oder nicht. Also ich habe so auch mal wieder, überhaupt, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben mit dieser Stadt mich länger auseinandergesetzt und insofern hat es ja schon funktioniert.
Welche Worte hätten denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt sagen nett und spannend nicht, welche Worte hätten denn noch so eine Wortpartnerschaft verdient, dann vielleicht im besten Sinne? Also welche Worte mögen Sie da?
Ich muss da gleich an Douglas Adams' Per Anhalter durch die Galaxis denken. Kennen Sie vielleicht auch diese vierbändige Buchreihe, wo sich der Mensch auf der Erde, also der Erdling, so aufregt, weil ein außerirdischer Reisetourist über die Erde nur das Wort harmlos in den großen galaktischen Reiseführer reinschreibt und dann regt sich der Erdling total auf und dann schreibt der andere, okay, dann machen wir jetzt größtenteils harmlos. Das ist vielleicht eine bessere Beschreibung. Ja, welches Wort würde ich besser finden? Weiß ich nicht. Aufregend oder gefährlich oder billig oder teuer oder irgendwas, was ein bisschen konkreter was sagt. Ja? Nett ist wirklich sehr unkonkret. Aber wie gesagt, die wollen es ja, glaube ich, durch die Stadt aufwerten. Ne? Die wollen ja das Wort durch die Stadt aufwerten. So, nett ist so wie Hattingen.
Ich finde ja auch so Worte aus dem Ausland ganz nett, die man, ja, nett damals wieder, die das man nicht übersetzen kann. Also ich habe mal in den Niederlanden gelebt, da ist Geselligkeit so ein Wort, also Geselligkeit, aber das ist nicht wirklich die Übersetzung, sondern das bezeichnet wirklich so ein Gefühl, gemütliches Beisammensein, ja, entspannte Atmosphäre, vielleicht beim Tee. Vielleicht können wir auch über solche Worte nachdenken.
Sophisticated Hattingen, wie wäre das denn? Sophisticated oder Stadt with a smile oder sowas. Vielleicht, ich weiß nicht, ich möchte nicht in so einer Agentur arbeiten müssen, damit ich mir sowas ausdenken muss.
Aber ich glaube, Sie würden einen guten Job machen. Haben Sie denn heute noch was?
Ich weiß nicht.
Haben Sie denn heute noch was?
Ich habe ja schon einen anderen Job.
Da haben Sie recht, bei der Berlinale. Aber Frau Zirke, haben Sie heute noch was Nettes vor?
Heute, ja, tatsächlich. Ich moderiere heute Abend im Museum der Dinge in Berlin einen Film an, wo es um Ordnung und Messitum geht. Da gibt es eine Reihe über Filme, die sich mit Ordnung und Unordnung beschäftigen. Genau mein Thema, vor allem das Messi-mäßige. Und da werde ich heute Abend sein. Das wird bestimmt ganz schön. Da gibt es vom Ordnen der Dinge, heißt der, ein ganz schöner Dokumentarfilm über Ordnung und über Unordnung. Ein tolles Thema.
Dann vielen Dank für Ihren sehr sophisticated Besuch, würde ich sagen.
Dankeschön. Danke.
Vielen Dank, Frau Zilker.